Man weiß ja, dass man einen Kulturschock bekommt, wenn man weggeht. Man möchte das ja auch so ein bisschen, sonst würde man ja nicht weggehen. Wenn man zurückkommt, rechnet man da gar nicht damit, weil man so denkt, ich komme ja nach Hause, muss ja alles einfach sein. Und das ist genau dieser Trugschluss, was es so schwierig macht. Die Leute merken das gar nicht. Also keiner, der in dieser Situation ist, macht irgendwas mit Absicht, um dem anderen zu schaden. Aber dadurch entsteht ein großer Leidensdruck bei Leuten, die zurückkommen.
Mit Pioneer Thinking in die Zukunft. Herzlich willkommen bei dem Podcast von Tapetenwechsel und Relab, Agentur und Lab für GründerInnen und UnternehmerInnen. Hier geben wir allen und nicht nur den Genies eine Stimme, die sich für Innovation und unternehmerischen Wagemut begeistern und damit ihren ganz persönlichen Weg des Erfolgs gehen. Heute wieder mit mir, Claudia Richard, Pioneer Thinking Coach.
Ja, heute hier bei uns zu Gast Mona Gabriel. Sie ist 1968 in den USA als Tochter einer Deutschen und eines Ägypters geboren. Sie ist damit in mehreren Kulturen mit verschiedenen Muttersprachen aufgewachsen und somit wurde ihr das Phänomen der Sprache sozusagen in die Wiege gelegt. Sie hat fundiertes Wissen und Erfahrung in Marketing und PR und bringt die Ideen ihrer Kunden mit klaren Worten auf den Punkt. Wir kennen uns nunmehr seit über 3 Jahren und haben ihren gemeinsamen Außenauftritt bearbeitet und haben uns dabei kennen und schätzen gelernt. Gemeinsam haben wir den ersten Podcast der Trüffelkompass produziert und bereits einigen Kunden mit tollen und professionellen Texten beglückt. Und heute wollen wir mit Mona über ihr neues Buch sprechen. Und wie der Titel schon ahnen lässt, auch ein wenig über sie selbst. Zu Hause, aber trotzdem fremd. Wie deutsche Expats den Rückkehrschock bewältigen. Hallo Mona, schön, dass du da bist. Falls ich nicht alles eben richtig gesagt habe, darfst du das gerne noch ein bisschen ergänzen.
Also richtig ist das natürlich schon eigentlich alles, aber ganz kurz nur, damit die Hörer da nicht ganz deswegen verwirrt werden. Also diese Mehrsprachigkeit, die kam also nicht so sehr von meinem ägyptischen Vater, sondern weil ich eben in den USA war als Kind. Also ich bin nicht mehrsprachig mit Arabisch, sondern mit Englisch und Deutsch. Aber das nur als kleine Korrektur. Ansonsten war das schon alles korrekt so. Und meine ganze Lebensgeschichte jetzt hier auszubreiten, das würde auch zu weit führen. Das machen wir nicht.
Nein, das machen wir nicht. Aber wir fangen eben mal gleich an, um ein bisschen ins Warmwerden zu kommen, mit dem schönen Spiel Sekt oder Selters. Ich stelle dir ein paar Fragen und du sagst rein aus dem Bauch heraus das eine oder das andere. Ja, angestellt sein oder selbstständig?
Selbstständig.
Introvertiert oder extrovertiert?
Beides.
Online-Meeting oder analoges Treffen?
Analoges Treffen.
Social Media oder lieber nicht?
Lieber nicht.
Lesen oder schreiben?
Beides.
Buch oder Hörbuch?
Buch.
Sachbuch oder Belletristik?
Belletristik.
Vor dem Einschlafen lesen oder vor dem Einschlafen Fernsehen schauen?
Weder noch.
TV oder Kino?
Kino.
Frühmorgens oder spätabends?
Frühmorgens.
Homeoffice oder echtes Büro?
Homeoffice.
Gleich loslegen oder erst wach werden?
Gleich loslegen.
Kaffee oder Tee?
Tee.
Mittagessen oder nebenbei essen?
Mittagessen.
Deutsches Essen oder arabisches Essen?
Oh, so eine schwere Frage. Arabisches Essen.
Arabisches Essen oder amerikanisches Essen?
Arabisches Essen.
Deutsche Sprache oder arabische Sprache?
Deutsche Sprache.
Deutsche Sprache oder englische Sprache?
Englische Sprache.
To do or not to do?
To do.
Sofort erledigen oder gut planen?
Gut planen.
Sofort erledigen oder lieber doch mal aufschieben?
Sofort erledigen.
Gut, dann haben wir doch schon mal einen ganz schönen Einblick in dich. Ja, und jetzt wollen wir eben also einmal auch fragen, wann hast du dich denn eigentlich überhaupt selbstständig gemacht? Wann war das?
Also ein richtiges Datum gibt es da eigentlich nicht. Bei mir hat sich das ja mehr so entwickelt über Jahre. Also ich war mit meinen kleinen Kindern zu Hause und habe eben geguckt, was ich in der Zeit noch so machen kann und bin da so ins Lektorat gekommen und habe dann angefangen, eben auch für Zeitungen zu schreiben. Das war einfach so, das habe ich so nebenher gemacht und das ist dann eben gewachsen über die Zeit und irgendwann kam der Zeitpunkt, wo ich mir überlegt habe, naja, jetzt würde ich aber dann doch gerne, Kinder waren ja dann auch irgendwann erwachsen, das als Beruf ausüben und was muss ich denn dazu tun, was brauche ich denn dazu noch? Und das war so ungefähr vielleicht 2010 oder so der Zeitpunkt. Und dann hat es aber nochmal sehr lange gedauert, bis ich dann so richtig die Richtung gefunden hatte für mich.
Also was war deine erste Tätigkeit in der Selbstständigkeit?
Lektorat, Belletristik-Lektorat auf jeden Fall. Und die anderen Sachen kamen alle danach.
Ja, da kommen wir eben gleich, wie wir uns kennengelernt haben. Da hast du eben auch gesagt, dass du eben ein Coaching gemacht hattest, um auch dein Portfolio vielleicht nochmal anzugucken. Und was war da? Wie kam das?
Ich hatte einen Punkt in meinem Leben erreicht, wo ich so dachte, ich habe eine gute Ausbildung, ich kann Sprachen, ich kann so viele andere Dinge. Wieso bin ich nicht wahnsinnig erfolgreich? So dachte ich eigentlich. Und dann wurde mir eben ein Coaching empfohlen, das ich dann auch gemacht habe, was sehr gut war und wo mir eben gezeigt wurde, welches Potenzial ich eben habe, was es für Dinge gibt, die ich alle tun könnte. Aber natürlich musste ich trotzdem selber entscheiden, was ich davon selber jetzt weiter dann auch wirklich weiterverfolgen will. Also das Coaching allein hat nicht geholfen, aber es hat insofern geholfen, als ich einfach gesehen habe, die Palette an Möglichkeiten für mich. Und der nächste Schritt war dann eben zu entscheiden, was will ich weitermachen, was will ich nicht mehr machen. Und das war dann so in 2018.
Aber für was hast du dich entschieden? Das wollen wir doch jetzt auch wissen.
Also erstmal habe ich entschieden, dass Angestelltenverhältnis nicht mehr in Frage kommt. Das war nämlich eine meiner großen Fragen, die ich damals mir gestellt habe, ob ich wieder mir eine Festanstellung suchen soll. Und mir wurde dann aber klar, dass das mit meiner Persönlichkeit, wie ich arbeite, wie ich auch arbeiten will, nicht möglich ist. So, und dann ging es eben darum, welche Bereiche möchte ich ausbauen. Und da war eigentlich sehr klar, dass ich den Bereich Text für PR und Marketing ausbauen will. Es ergab sich auch sehr deutlich, dass das Schreiben mit Sachtexten, also Sachbücher, Sachartikel, auch eine Richtung wäre, die für mich sehr interessant wäre. Das habe ich aber erst so ein bisschen liegen lassen und noch so ein bisschen gebrütet. Und gleichzeitig wusste ich aber auch, dass ich das Lektorat auf jeden Fall auch weitermachen will. Also ich habe jetzt irgendwie 3 verschiedene Bereiche, habe außerdem noch angefangen, Relocation Consulting zu machen, was das alles so ergänzt. Und auch wenn das von außen manchmal so aussieht, als hätte nichts mit dem anderen zu tun, stelle ich doch immer wieder fest, dass alles miteinander zu tun hat und dass es sehr gut zusammenpasst für mich.
Ja, also dass so ein roter Faden eben einfach bei deinem Leistungsangebot dann schon zu sehen ist. Also dass man sagt, du hast einmal Text, wo du auch lektorierst, also Bücher lektorierst, Belletristik hauptsächlich?
Ja.
Und dann setzt du auch Texte für Unternehmen um?
Ja.
Zum anderen dann, da kommen wir dann gleich dazu, zu deinem neuen Buch. Aber ich habe vorher noch eine andere Frage, wo du sagtest, selbstständig war das für dich, wo du sagst, angestellt kommt für dich nicht in Frage. Was siehst du als Vorteil, wenn man selbstständig ist?
Also für mich ist ganz klar der große Vorteil, dass ich meine Freiheit habe. Ich habe meine Freiheit über meine Zeit, über meine Ziele, was ich tun will, mit wem ich zusammenarbeiten will. Ich könnte mir nicht mehr vorstellen, jemanden fragen zu müssen, wenn ich mir einen Tag frei nehmen will oder so. Also, oder was weiß ich, es ist schönes Wetter am Donnerstag und fürs Wochenende ist Regen gemeldet, dann zu sagen, na dann mache ich am Donnerstag frei und mache was anderes und arbeite am Wochenende. Also das genieße ich so sehr, dass ich das nicht mehr anders haben will. Auch wenn das manchmal mehr Druck bedeutet im Sinne von, oh, jetzt muss der Auftrag aber doch ganz schnell fertig werden und ich bin ja die Einzige, die das machen kann, dann muss ich eben auch mal sehr lange arbeiten. Aber das ist immer noch frei gewählt und das empfinde ich als ein sehr großes Glück, dass ich das selber mir aussuchen darf. Außerdem, was man nicht unterschätzen darf, bin ich ja frei darin, mir auch die Menschen auszusuchen, mit denen ich zusammenarbeiten will. Nicht hundertprozentig, natürlich muss man auch mal Aufträge annehmen, die einem nicht gefallen, weder inhaltlich noch von den Kunden her. Aber man kann dann daraus lernen und sagen, nö, nächstes Mal mache ich was anderes oder ich mache das mit einem anderen Kunden oder so. Also das sind schon Freiheiten, die man als Angestellter einfach nicht hat.
Ja, das kann ich auch sehr bestätigen. Also das ist schon was ich sehr schätze. Ich sag auch immer, die Menschen, mit denen ich arbeite, mit denen würde ich allen auch ein Bier trinken gehen oder einen Wein oder auch einen Kaffee oder einen Tee. Und schätze ich einfach auch als Menschen sehr. Das ist ein großer Luxus. Aber der Druck, den du angesprochen hast, der ist manchmal eben auch nicht zu unterschätzen.
Ja, und was man natürlich nicht vergessen sollte, ist einerseits der Druck und auch die Unsicherheit. Also wenn man mal ein paar schlechte Monate hat, weil keine Aufträge reinkommen, das ist natürlich auch nicht schön. Also man muss auch ein bisschen Unsicherheiten auch aushalten können. Sonst kann man, glaube ich, als Selbstständiger sich auch sehr verrückt machen und irgendwie denken, oh, ich werde nie wieder einen Auftrag kriegen. Und das hilft natürlich auch überhaupt niemandem. Mhm. Aber man hat natürlich nicht die Sicherheit, dass immer Geld auf dem Konto ist. Das muss man mögen.
So. Ja, aber also bisher 2018, also seit 2000 bist du ja sozusagen dann schon selbstständig, ja, sogar schon länger und seit 2018 nochmal das Portfolio eben verändert und angepasst. Jetzt kommen wir zu dem nächsten, was ich ja auch wirklich sehr spannend finde, ist zum einen, dass du ein Buch geschrieben hast, wie ich vorher ja schon den Titel sagte, das hat auch ein bisschen mit dir und deinem Leben zu tun. Vielleicht erst nochmal inhaltlich, bevor wir dann nochmal einen Schritt weitergehen, nämlich in die Vermarktung eines Buches. Ja.
Also das Buch heißt Zu Hause, aber trotzdem fremd, wie deutsche Experts den Rückkehrschock bewältigen. Inhaltlich befasst sich das Sachbuch, Ratgeber, je nachdem, wie man das sehen will, mit dem Thema, wenn Menschen im Ausland lange leben, als Kinder, als Jugendliche, als Erwachsene und kommen dann nach Deutschland zurück. Wie gelingt da eine gute Integration? Wie kann man erreichen, dass die sich wieder wirklich zu Hause fühlen? Das hat natürlich was mit mir zu tun, weil ich diesen Rückkehrschock, ich glaube, ich habe mal gezählt, 4-mal in meinem Leben hatte, einmal als Kind, einmal als Jugendliche, dann als junge Erwachsene und dann nochmal als Erwachsene mit Kindern, weil ich immer wieder weggegangen und wieder zurückgekommen bin. Und erst nach mehreren Malen fiel mir auf, dass es da eine gewisse Regelhaftigkeit geben könnte und habe dann auch angefangen, mich mit anderen darüber zu unterhalten, wie sie das erleben und stellte dann fest in meinen Recherchen, dass es wenig Literatur dazu gibt. Also es fängt langsam an, es gibt ein bisschen Forschung dazu, es gibt Leute, die sich damit befassen, aber es ist noch sehr unterbelichtet als Thema. Was schade ist, weil es ja wahnsinnig viele Deutsche gibt, die jetzt ins Ausland gehen und wieder zurückkommen. Also die aktuellen Zahlen, die ich gesehen habe, sind, ich glaube, in 2021 160.000 Rückkehrer laut Statistischem Bundesamt. Und wenn man davon ausgeht, dass die alle ähnliche Probleme haben, über die aber keiner sich austauscht, weil es gar nicht einem klar ist, dass es diese Probleme geben könnte, dann habe ich da ein großes Potenzial gesehen. Dann habe ich gedacht, wenn es da kein Buch gibt, dann mache ich das eben selber. So, und nun ist es da.
In meiner Vorstellung war es ja immer so, dass wenn man eben weggeht, dass dann eben sozusagen der Kulturschock ist, und nicht, wenn man zurückkommt. Aber wir haben uns ja eben schon ein bisschen ausgetauscht darüber. Und klar ist es auch ein Schock, wenn ich zurückkomme und hier mich wieder eben heimisch fühlen muss. Vielleicht kannst du uns ein, zwei Sachen sagen, die dich selber eben auch betreffen, wo du sagst, so eine Regelmäßigkeit hast du festgestellt. Was war das?
Also zuerst nochmal zu dem Vergleich mit dem Kulturschock, den man hat, wenn man ins Ausland geht. Mhm. Es gibt tatsächlich beides. Und die Psychologen, mit denen ich gesprochen habe, haben zu mir gesagt, dass der Kulturschock beim Rückgehen, also beim Zurückkommen und beim Weggehen ungefähr gleich groß ist. Und zwar ist das ein Stressereignis, das ist vergleichbar mit dem Tod eines Angehörigen oder mit einer Trennung. Bei beiden Wegen. Der Unterschied ist nur aber, wenn man weggeht, dann rechnet man da ja damit. Man weiß ja, dass man einen Kulturschock bekommt, wenn man weggeht. Man möchte das ja auch so ein bisschen, sonst würde man ja nicht weggehen. Wenn man zurückkommt, rechnet man da gar nicht damit, weil man so denkt, ich komme ja nach Hause, muss ja alles einfach sein. Und das ist genau dieser Trugschluss, was es so schwierig macht. Und nochmal zu deiner Frage, welche Ereignisse da so für mich in Erinnerung sind. Also ganz deutlich habe ich das erlebt und auch bei allen meinen Gesprächen erfahren, wenn Teenager aus dem Ausland zurückkommen nach Deutschland. Und zwar unabhängig davon, wohin die gehen und zu welcher Zeit. Also bei mir ist es ja schon sehr lange her, das war in den 80er Jahren. Aber auch Teenager jetzt, die in den letzten 10 Jahren zurückgekommen sind, haben mir das Gleiche berichtet. Für die ist es sehr, sehr schwierig, wieder irgendwie anzudocken und in ihre Klicken und Freundeskreise reinzukommen, weil da innerhalb kürzester Zeit so viele Veränderungen stattfinden. Und wenn man da nicht dabei ist, dann versteht man diese Veränderung einfach nicht. Also ich kam mit 13 zurück, wir wohnten im gleichen Haus wieder, ich kam in die gleiche Schule, ich hatte sogar Klassenkameraden, die mich auch besucht hatten in Paris. Und als ich zurückkam, ich dachte, was ist denn hier los? Ich verstehe das alles gar nicht. Also da war gerade neue Deutsche Welle und Popper und ich fand das alles höchst merkwürdig. Also ich habe da überhaupt nicht dazugehört und ich wollte da auch gar nicht sein. Und das war jetzt nicht so, dass ich ausgegrenzt wurde oder irgendwas. Es war mehr so unterschwellig, ich bin hier auf dem falschen Planeten. Und ich habe eine Freundin, die mich tatsächlich seitdem auch kennt, die damals schon in meiner Klasse war. Und die hat mal zu mir gesagt, also als du hier aufgeschlagen bist, das war wie wenn uns ein Alien besuchen kommt. Also wir wussten überhaupt nichts mit dir anzufangen. dieses Erlebnis ist für Teenager wirklich schwer zu verdauen, weil man natürlich sich immer fragt, mache ich irgendwas falsch? Bin ich jetzt irgendwie, übersehe ich jetzt hier irgendwas? Und je nachdem, wie groß das Selbstbewusstsein ist, reagieren Kinder dann sehr, sehr unterschiedlich. Also ich habe in meinen Erzählungen natürlich mit anderen auch darüber gesprochen und da gibt's also alle möglichen Reaktionen von, ich weiß nicht, totaler Rückzug, sehr viel Aggression, Wut, Austicken. Dazu kommt natürlich, dass man als Teenager ja da gar nicht viel mitzureden hat, wenn man zurückkommt. Also eher ist es ja oft so, dass einem gesagt wird, so, und wir gehen dann zurück und naja, du bist halt in dieser Familie dabei. Es ist jetzt nicht so, dass man das selber entschieden hätte. Und das können können Kinder ihren Eltern wirklich 20 Jahre lang noch nachtragen. Also das ist keine Übertreibung. Und mir hätte es zum Beispiel damals sehr geholfen, wenn einfach einer gesagt hätte, du, das ist ganz normal, so eine Reaktion. Das hat jetzt gar nichts mit dir persönlich zu tun. Und wenn man das alles vorher gewusst hätte, dann wäre man vielleicht gar nicht genau an den gleichen Ort zurückgegangen, sondern hätte gesagt, wir machen einen Neustart ganz woanders. Das ist vielleicht einfacher für uns. Aber das wusste natürlich keiner.
Sehr spannend, also vor allen Dingen spannend, weil ich ja am Montag fliege, meine Tochter abholen, ein Jahr Utah und sie kommt zurück. Ich bin schon sehr froh, dass wir das Buch haben und ich habe sie schon gekauft und auch hoffe ich, dass wir mal in Austausch mit ihr zusammen dann gehen können, weil klar, sie schon auch großen Respekt davor hat und genau diese Befürchtungen, die du gerade beschrieben hast, bei ihr auch schon eben da sind, dass sie sagt, ich weiß gar nicht, ob ich die noch verstehe, ob das wirklich alles so ist, wie es vorher auch war. Und von daher bin ich sehr gespannt, wie es bei ihr ist und freue mich schon, dass ich dieses Buch habe. Vielen Dank schon mal. Damit kann man sich eben auch gut vorstellen, was das alles bedeutet und dass es wirklich gut ist, dass es da dann auch Literatur gibt und man eben auch eine Hilfe dadurch hat, ne? Dass man nicht so alleine sich fühlt damit. Ich glaube, das ist schon ein großer Punkt, oder?
Das ist ein großer Punkt und auch, dass man diese, also das ist ja viel, was sich so auf der emotionalen Ebene abspielt. Also man hat dann, also auch als Erwachsener übrigens, wenn man jetzt zurückkommt, kommt in eine Firma zurück, die einen vielleicht entsandt hat und da sind dann die Leute zwar nett und gehen aber davon aus, naja, es geht ja hier alles weiter wie immer und man will da so ganz viele neue Sachen einbringen und das kommt nicht immer so gut an, muss man sagen. Das fühlt sich wirklich sehr wie eine Abwertung an. Also das ist eben nicht wertschätzend und sondern eher so, naja, das, was du da alles erlebt hast, das zählt ja alles nicht. Und die Leute merken das gar nicht. Also keiner, der in dieser Situation ist, macht irgendwas mit Absicht, um dem anderen zu schaden. Aber dadurch entsteht ein großer Leidensdruck bei Leuten, die zurückkommen, was dann eben zur Folge hat, also zum Beispiel bei Unternehmen. Ich habe eine Studie zitiert in meinem Buch, dass 25% der Rückkehrer innerhalb eines Jahres das Unternehmen, das sie entsandt hat, verlassen, weil das eben so massiv ist. Und wenn man früher wüsste, also sowohl in den Unternehmen als auch die Rückkehrer selbst, dass das auftreten kann, dann kann man da ja auch gegensteuern, man kann da ja was tun. Man kann mit Leuten reden, man kann sich Aufgaben suchen, die besser zu einem passen und so. Also das ist ja nicht Gott gegeben, dass das dann so sein muss, ne? Und das finde ich sehr wichtig, dass man sich das klar macht und einfach dann auch die Möglichkeiten ergreift, weil dann haben alle mehr davon, also sowohl die Unternehmen als auch die Rückkehrer. Also die Rückkehrer fühlen sich besser und die Unternehmen können ihre Leute eben halten.
Ja, ja, vor allen Dingen darf man nicht vergessen, dass es eben wirklich jedes Unternehmen einfach auch viel Geld kostet, wenn die Leute 25% danach das Unternehmen verlassen. Die bringen ja auch ein Wissen mit, was auch mit weg ist. Also das ist schon auch tatsächlich ein großer wirtschaftlicher Schaden und ja, von daher glaube ich, lohnt sich es für Unternehmen tatsächlich da auch mehr ein Augenmerk drauf zu haben.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, sehr schön und da sind wir jetzt vielleicht eben auch schon bei einem Weg, wo es um die Vermarktung geht. Also es ist ja die Frage, was mache ich, wenn ich ein Buch schreibe, suche ich mir einen Verlag, mache ich das in Eigenregie? Was ist eine Vermarktung eines Buches, welchen Markt spreche ich an? Und einfach mal die Frage, du hast dich für die Eigenvermarktung und den Eigenvertrieb entschieden. Warum?
Da gab es zwei Gründe. Also prinzipiell hatte ich nichts dagegen, das auch über einen Verlag zu machen. Allerdings bin ich lang genug in der Verlagsbranche, also jetzt fast 30 Jahre, um zu wissen, dass selbst wenn ein Verlag dieses Buch gemacht hätte, die Vermarktung doch zu, sagen wir mal, 90% an mir gehangen hätte. Also das muss man sowieso selber machen als unbekannter Autor. Es sei denn, also wenn man jetzt gerade ein total wichtiges Thema zufällig zum richtigen Zeitpunkt hat, dann setzen sich die Verlage dafür ein, aber ansonsten vermarkten die nur noch die, also so die oberen 5% oder so. Und so, das wusste ich also. Gleichzeitig dachte ich aber, oh, diese ganzen Sachen mit der Herstellung, eigentlich habe ich gar keine Lust, mich damit zu befassen, deswegen hätte ich gerne einen Verlag gehabt. Habe mich auch auf Verlagssuche gemacht, hat mich eine Agentur unterstützt und ich hatte auch ein Angebot von einem Verlag, von einem sehr renommierten Verlag. Ich war aber mit den Konditionen nicht einverstanden. Und die Konditionen sahen für mich, mit meinem Fachwissen, das ich ja auch habe aus den 30 Jahren Verlagsbranche, so aus, dass es eigentlich nicht vorgesehen war, dass ich überhaupt jemals was an dem Buch verdienen könnte. Und dazu kam, dass sie alle Rechte haben wollten, für alle Medien bis in alle Ewigkeit. Und das ging für mich nicht. Also mir ist klar, dass man jetzt da nicht sofort einen Bestseller draus macht. Aber wenn es schon von vornherein so angelegt ist, dass es überhaupt, selbst wenn es sehr erfolgreich ist, ich trotzdem nicht dran verdiene, das fand ich nicht gut. Und zumal ich auch mir selber vorbehalten wollte, alles Mögliche mit dem Buch anzustellen. Also die wollten zum Beispiel also Filmrechte, alles Dinge, die zwar im Moment noch keine Rolle spielen, aber man kann ja nicht in die Zukunft gucken. Und das war einfach sehr einseitig für mich angelegt. Und daraufhin habe ich gesagt, nö, also wenn ich es selber mache, dann kann ich natürlich von A bis Z alles selber bestimmen, den ganzen Inhalt. Ich kann mir meine Lektorin selber aussuchen, ich kann die Gestaltung selber festlegen, ich kann und muss eben dann alles selber machen. Und dann habe ich mir überlegt, ob ich mir das zutraue und habe mich eben dafür entschieden. So, und das geht aber, glaube ich, auch nur deswegen, weil ich komme ja auch vom Marketing. Also ich habe schon eine relativ klare Vorstellung davon, was ich alles tun kann und sollte, um dieses Buch zu verkaufen. Also ich weiß, wer meine Zielgruppe ist. Ich weiß, wo die sind. Ich weiß auch, wie ich die finden kann. Das ist eigentlich alles nur, es ist halt Arbeit. Ich muss das eben einfach machen. Aber ich hatte nie die Illusion, dass wenn ich jetzt einen Verlag habe, dass die das dann alles für mich machen. Ich hätte das trotzdem selber machen müssen. Von daher war das für mich der richtige Weg. Und ich bin sehr froh darüber, dass ich alles selber bestimmen konnte, weil ich wirklich auch wieder, sind wir wieder bei Schritt 1, selber bestimmen konnte, welche Lektorin, welche Korrektorin, wer macht den Satz. Und ich konnte mir natürlich auch aussuchen, mit wem ich zusammenarbeite. Und das habe ich sehr genossen. Das fand ich auch schön.
Ja, also man merkt zum einen natürlich auch, dass du eben seit 30 Jahren eben in der Branche tätig bist und da auch Erfahrung hast, also Lektorieren, Korrektorat und dass du eben Ersatzdruck, also dir auch da Leute und ein Team zusammengesucht hast und das mit einem professionellen Team eben einfach auch gemacht hast. Was ich sehr spannend fand, ist, dass du sagtest, die Vermarktung ist egal, wie liegt trotzdem immer bei dir. Da sehen wir ja natürlich eben auch, dass man es immer nach außen tragen muss. Was tue ich, was mache ich? Und ich glaube, dass man von außen eben sonst immer mal auch denkt, na ja, da macht der Verlag alles, aber dem ist nicht so.
Es sei denn, man ist Bestseller-Autor, dann ist das natürlich ganz anders. Aber das sind ja die wenigsten und schon gar nicht die jetzt mit dem ersten Buch kommen. Also da muss man sich erstmal hinarbeiten. Aber wenn man jetzt kein super hippes Thema hat, was jetzt gerade irgendwie ganz präsent ist oder einen berühmten Namen oder irgendwas, dann muss man sehr viel selber machen. Aber das ist auch bekannt in der Branche, also das weiß man.
Und was würdest du sagen, was machst du jetzt alles? Also du sprichst hier mit uns und wir werden das schön posten, damit dann eben auch alle das Buch eben sich anschauen und natürlich auch kaufen.
Ich mache jetzt ganz viele Sachen. Also ich habe eine Liste, die ist länger als mein Arm, das kann ich gar nicht abarbeiten, so neben meinem normalen Geschäft. Aber ich habe mir vorgenommen, als erstes, es war ganz wichtig für mich, mir zu denken, ich mache eins nach dem anderen und ich stelle mir immer nur den nächsten Schritt vor. Weil wenn ich mir alle Schritte gleichzeitig angucke, dann mache ich gar nichts mehr, weil ich total paralysiert bin von der Menge. Also im ersten Schritt habe ich eigentlich über meine Kanäle, die ich sowieso habe, also jetzt Social-Media-Profile, Leute, mit denen ich während des Schreibens auch gesprochen habe, also zum Beispiel eine Psychologin, die an der Hochschule lehrt und die Leute vom Raphaelswerk, die auch Auswandererberatung machen. Also ich habe jetzt erstmal mit allen wieder Kontakt aufgenommen, habe gesagt, so, jetzt ist es fertig, hier Rezensionsexemplare, was können wir alles damit anstellen? Und Da kam schon relativ viel zurück, was mich recht beschäftigt hält. Dann habe ich angefangen, Medien anzuschreiben, die ich teilweise auch während meiner Recherche schon auf dem Schirm hatte. Also es gibt Plattformen für Experts, zum Beispiel Experts in Deutschland oder Deutsche im Ausland ist eine. Also gibt einige so Plattformen, die findet man im Internet, die habe ich alle angeschrieben und habe denen eben angeboten, mein Buch vorzustellen, habe denen auch kleine Artikel angeboten. Die Rückmeldungen kommen, da habe ich eben auch immer mal wieder was zu tun. Die sind sehr dankbar, weil ich ganz offensichtlich die richtigen Leute rausgesucht habe. Dann schreibe ich natürlich auch andere Medien an, die ich nicht so gut kenne, Personalmagazine, auch Presse, Radio. Da muss ich mal sehen, was draus wird. Aber es zeigt sich schon, wenn man die richtigen Leute findet, dann kommt da auch Resonanz, dann wollen die das auch wissen. Der nächste Schritt wird dann sein, so Relocation-Agenturen mal anzusprechen, die eben viel mit Rückkehrern zu tun haben, ob sich da Kooperationen ergeben. Und eben auch große Firmen, mit denen ich auch während des Schreibens schon zu tun hatte, die eben teilweise diese Rückkehrproblematik auch schon auf dem Schirm haben. Nicht so viele leider. Also ich finde ja, es müssen alle auf dem Schirm haben, aber da habe ich noch zu tun. Also ich werde da also mit allen Kontakt aufnehmen. Dann gibt's ein paar Plattformen auf Facebook oder auch Gruppen, die genau meine Themen eben als Inhalte haben. Also es gibt eine Plattform, die heißt, oder eine Gruppe, ist das eine geschlossene Gruppe, aber da sind 12.000 Mitglieder. Mhm. Und die heißen Weltfrauen. Und das sind Leute, die sich eben viel auf der Welt bewegen, ne? Und da werde ich regelmäßig natürlich versuchen, was zu posten, was inhaltlich, was denen auch was bringt. Ich beteilige mich da auch an Diskussionen, also so diese Präsenz auf diesen Social-Media-Kanälen, wo sich diese Dinge eben abspielen, wo die Leute über diese Themen reden, die ist ganz wichtig für mich, ne? Und dann hoffe ich mal, was sich da so ergibt. Dann, wenn ich das alles gemacht habe, wie gesagt, das ist der Schritt, an den ich jetzt noch nicht denke, aber wenn das dann mal alles, wenn mir da die Ideen ausgehen, dann könnte ich natürlich auch noch Anzeigen schalten, bezahlte Werbung schalten und würde das wahrscheinlich hauptsächlich im Internet auch tun. Also über Google AdWords oder über auch über Facebook-Werbung. Bei Facebook kann man sehr gezielt Zielgruppen aussuchen. Also ich kann zum Beispiel anwählen, dass all meine Anzeige allen Leuten gezeigt wird, die Deutsch als Sprache eingestellt haben, aber nicht in Deutschland leben, was natürlich für meine Zielgruppe günstig wäre, ne? Also das sind Möglichkeiten, da werde ich mich noch mal intensiver damit beschäftigen, aber im Moment ist es noch nicht dran. Aber es gibt viele Dinge, die ich tun kann.
Ja, und man hört eben auch eindeutig, ne, dass du natürlich vom Marketing kommst und da auch Erfahrung hast. Das kann man natürlich eben auch hören, wenn man übrigens unseren Trüffelkompass eben anhört. Da ist von 1 bis 28 alles, was man tun kann, um genau das, was Mona gerade alles beschrieben hat, eben auch dann in die Wege zu leiten. Weil jedes Projekt ist ja auch doch wie eine kleine Selbstständigkeit, oder?
Ja, es ist wie eine kleine Selbstständigkeit, aber es fühlt sich eher so an wie so ein Baby, ne? Und ich muss jetzt gucken, dass es auch laufen lernt und dass es auch irgendwo ankommt, ne? Weil es mir ja auch wichtig ist, also ich habe das ja nicht zum Spaß geschrieben. Ich habe zwar sehr viel Spaß dabei gehabt beim Schreiben, bei den Interviews auch und bei den Recherchen, aber mir ist es ja wichtig, dass das Thema präsent wird. Und das ist natürlich für mich auch ein Antrieb, dann immer zu gucken, naja, wo könnte ich denn noch, mit wem kann ich mich denn noch vernetzen? Wer möchte das denn noch wissen? Und tatsächlich die Leute, die in dem Bereich arbeiten, ich habe eben einige Kontakte jetzt zu Coaches, die Rückkehrberatung machen und so. Und die sind alle sehr dankbar und freuen sich, dass es da jetzt auch ein Buch dazu gibt, ne?
Ja, da kann ich ja aus eigener Erfahrung eben sagen, ne, diese ganzen Organisationen, die Jugendliche ins Ausland begleiten, die könnte man auch alle anschreiben, weil natürlich.
Guter Punkt. Ja, muss ich mir direkt notieren, wenn ich nach Hause komme.
Das werde ich auch sofort in die Wege leiten, wenn ich jetzt da bin und würde das dann eben auch bei der Organisation, mit der Carlotta unterwegs ist, auch gleich eben in die Wege leiten. Ja, weil das ist eben wirklich wichtig und ich bin schon mal sehr dankbar, dass du dich eben diesem Thema nochmal gewidmet hast.
Und interessanterweise immer, je mehr Leuten ich darüber spreche, desto mehr Ideen habe ich, wem ich das alles noch antragen könnte. So wie Wenn ich jetzt nach Hause komme, werde ich mir das direkt notieren.
Sehr schön, sehr schön. Ja, vielen Dank, Mona. Ich wünsche dir wirklich ganz, ganz viel Erfolg mit deinem Buch und auch, dass du trotzdem noch Zeit findest, dass wir immer ab und zu mal vielleicht noch wieder einen eigenen Kunden eben auch beglücken können mit guten Texten, klaren Worten und die Ideen wieder auf den Punkt bringen, gemeinsam. Und zum Abschluss würde ich dich natürlich noch fragen, was würdest du unseren HörerInnen denn gerne mit auf den Weg geben? Gibt's was, wo du sagst, wenn man selbstständig ist, wenn man eben ein Projekt hat, was man ins Laufen bringen möchte, was würdest du den HörerInnen hier gerne noch mitgeben?
Also ich glaube, für ein neues Projekt, man muss sich vorher sehr im Klaren drüber sein, was ist denn mein Ziel? Was will ich denn erreichen? Will ich damit meinen Lebensunterhalt sichern? Will ich, dass diese Idee oder dieser Gedanke sich in der Welt verbreitet? Will ich neue Verbindungen auftun, neue Kontakte finden? Will ich einfach nur, dass ich was habe zum Geld verdienen? Also das sollte man sich vorher überlegen. Und also jetzt gerade, ich weiß nicht, wie das bei anderen Projekten ist, ich kann jetzt nur vom Buch reden, aber ich vermute, dass andere Projekte da auch nicht anders sind. Man muss sich ein Thema suchen, das einen wirklich intensiv interessiert. Also diese ganzen Recherchen und alles, was ich da gemacht habe, das muss einen richtig irgendwie packen, dass man selber denkt, oh, das ist aber spannend, ich muss das aber noch genauer wissen und vielleicht gibt's da noch mehr dazu. Und das muss sich so anfühlen, als könnte man Tag und Nacht sich nur damit befassen, ohne sich irgendwie zu langweilen. Es darf nicht langweilen. Ich glaube, das ist der Hauptpunkt. Und wenn man das weiß, also ich habe jetzt das Buch geschrieben, nicht primär um Geld zu verdienen, sondern weil ich das Thema wichtig finde und auch ein bisschen, weil ich mal wissen wollte, ob ich es kann, natürlich. So und natürlich auch wollte, das muss jetzt gut werden und ich will, dass es gut aussieht, dass ich da stolz drauf sein kann. Also das sind natürlich alles tolle Sachen. Aber man muss sich das, glaube ich, wirklich einfach nur vorher überlegen. Was ist mein Ziel genau? Und wenn man das vor Augen hat, dann kann man auch sehr viel erreichen und sehr viel Umwege gehen oder man empfindet das dann einfach nicht so. Dann kann das auch länger dauern, das ist egal. Solange man nur weiß, okay, aber da will ich hin. Und was dann draus wird am Ende, das werden wir sehen.
Wie man eben sieht, auch hier wieder die Leidenschaft in den Augen, hat man gleich gesehen, es leuchtet, das Thema, das Buch. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass es ein erfolgreiches Buch wird, da es auch großen Bedarf dafür gibt. Und ich wünsche dir alles Gute und bis bald, Mona.
Dankeschön für das sehr nette Gespräch und wir sehen uns bestimmt bald wieder.